Hallo liebe zuhörenden Personen und willkommen zur zweiten AMR Buchclub Special Folge, weil eigentlich wollten wir über Monstergott sprechen mit Coco, aber Coco ist im wohlverdienten Urlaub und aus dem Grund gibt's heute ein Special und wir sprechen über unsere Lieblingsbücher. Und wir heißt Marlon und Thilo und Luca.
Ich. Also du.
Ja.
Ich finde es auch ganz toll, dass wir, also ich will nochmal ganz kurz einen Kontext geben. Ne? Also ja. Luca führt uns jetzt durch diesen Buchclub-Abend.
Ja.
Für uns ist es ein Abend, ist, für die Hörenden ist es wahrscheinlich irgendwann am Tag.
Ja.
Aber ich finde es wirklich ganz toll, wie wir bei Alles muss raus so viele Sonderkategorien, Unterfolgen, Sonderfolgen, AMR Buchclub Special.
Gerade erfunden.
Also lasst euch einfach verwirren, liebe Hörenden, ja. von dem, was wir hier formattechnisch vorhaben. Es wird auch nächstes Jahr viele neue andere Formate geben, die wahrscheinlich immer das gleiche sind, aber einen neuen Namen nur bekommen.
Ich meine, ihr fragt euch vielleicht, warum hört ihr das gerade? Aber ich denke, jeder Mensch sollte mehr lesen. Und außerdem ist jetzt gerade Herbst, es regnet draußen. Was macht man lieber, als in seinem Bett liegen mit einem Buch und in eine andere Welt entfliehen? Außerdem kommt Weihnachten.
Mhm.
Und das Buchgeschäft ist sehr wichtig. Und das heißt, ich finde, es spricht verschiedene Gruppen an. Nicht nur Leute, die gerne lesen, sondern auch Leute, die Geschenke suchen. Leute, die uns vielleicht einfach gerne zuhören, wie
ja.
wir über Sachen reden.
Ja, und wir hoffen, dass ihr vielleicht auch gerade, so wie wir, in einem ganz gemütlichen Setting sitzt. Mhm. Also hier, ich ziehe jetzt gerade parallel mal die Schuhe aus.
Ah ja, der Teppich, und, wir sind die Füße auf dem Teppich. Ich mache es auch gerne.
Ich lasse meine Schuhe an.
Mit Schuhen auf dem wunderschönen weißen Teppich steht. Sollten wir vielleicht nicht verraten, jetzt haben wir es gemacht.
Ja,
aber ja, also macht's euch gemütlich und lasst euch mitreißen.
Voll. Und vielleicht um einmal das Konzept zu erklären, was wir jetzt überhaupt machen. Wir sprechen über unsere Lieblingsbücher und wir wissen alle vorher nicht, wer welches Buch mitgebracht hat. Und natürlich kann es sein, dass man das Buch vielleicht kennt, vielleicht aber auch nicht. Genau, und deshalb eigentlich müsste man ja damit starten, erstmal, wie lange man überhaupt gebraucht hat, um sich zu entscheiden, was das Lieblingsbuch ist. Und was eigentlich, also warum man sich dafür entschieden hat, also was ist eigentlich ein Lieblingsbuch für einen?
Bevor wir das tun, möchte ich noch schnell zwei Sachen sagen. Ich weiß, wir müssen es ja unruhig halten. Und zwar Sache eins ist, wir machen nochmal eine extra Weihnachtsgeschenkefolge, das will ich nochmal betonen, mit Coco dann zusammen, mit allen, mit meiner Mutter als Buchhändlerin, also wir, da holen wir richtig mal, greifen wir tief in die Geschenkekiste rein. Und die zweite Sache, ich würde gerne schnell nochmal, bevor wir über alles reden, du hast was Interessantes gesagt, legt euch alle so gemütlich, in, weißt du, so im Bett lesen bei Nieselregen draußen. Da will ich einmal an euch beide euch reinfragen, wo lest denn ihr? Weil ich zum Beispiel nicht im Bett lese. Nie. Kann ich nicht. Schlafe sofort ein nach einer Seite. Deswegen kann ich nicht im Bett lesen. Ich kann kaum in meiner eigenen Wohnung lesen. Also ich lese extrem wenig bei mir zu Hause.
Mhm. Also am liebsten lese ich eigentlich in Cafés. Es wird aber teuer auf eine Zeit. Und dann denke ich mir auch so, warum bin ich eigentlich hier, um zu lesen? Ich lese auch gerne in Zügen. Weil ich dann das Gefühl habe, das macht jetzt Sinn, gerade das zu machen. Aber ich lese natürlich am häufigsten im Bett, weil kurz vorm Einschlafen und kurz nach dem Aufwachen lese ich ja eigentlich schon. Aber ich verstehe das mit dem Einschlafen, weil ich schlafe schon auch oft ein.
Und ich gucke ja immer Zeichentrickfilme zum Einschlafen. Ich weiß, es ist super schlecht, mit irgendwie auf dem iPad noch was zu gucken vorm Schlafen. Man müsste eigentlich lesen, aber ich will einfach Zeichentrickfilme gucken.
Bei mir sind es Podcasts, die ich vor dem Einschlafen höre, aber lesen auch nicht.
Ja.
Aber im Urlaub lese ich tatsächlich ganz gerne. Ich weiß auch gar nicht, warum, aber wenn du so außerhalb deines Zuhauses bist und auch deines gewohnten Umfelds, ist es irgendwie was anderes.
Lesen
und
in der
man
Natur.
Hat natürlich auch im Urlaub Zeit.
Das kommt also viele lesen ja, also Urlaub ist ja wirklich eine, also das als Buchhändlerkind, ich habe wie viele Bücher, weil ich in meinem Leben empfohlen und verkauft habe, in der Buchhandlung meiner Mutter für Urlaube oder frei, also da lesen die Leute wirklich viel, daher kommt auch dieser Begriff Urlaubsschmöker. So, haben Sie mal was mit 1000 Seiten, damit man nur ein Buch mitnehmen muss? Das war so eine übliche
Verstehe ich total.
Frage. So, aber ich kenne auch, im Urlaub lese ich noch mal mehr als zu Hause, ist es bei mir.
Das Lustige ist ja auch, dass du, Thilo, auf Drehs auch sehr viel liest, auch gerne mal im Auto, einfach so zwischen holprige Straße und kurz vorm Interview. Also das könnte ich zum Beispiel nicht in Situationen lesen, die sowieso schon, wo so viel Unruhe um dich herum ist. Das könnte ich gar nicht, aber für dich ist das gar kein Problem, oder?
Ich glaube, Luca, du hast auch in El Salvador, haben wir beide gelesen.
Ja, wir haben das gleiche Buch gelesen.
Die Wand.
Hört die erste Folge.
Ja, stimmt. Nochmal ein Reminder. Das gibt diese Folge, die ist zeitlos. Die kann man sich immer anhören. Und, ich wollte noch was erzählen. Ich will, dass wir nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres, Coco, Katharina, Luca, Marlon und ich auf einer Bühne den Buchclub machen.
also für mich wäre das der größte Traum auf der ganzen Welt. Ihr könnt es euch nicht vorstellen.
Egal, ob da 10 Leute sitzen, aber das dürften wir wahrscheinlich jetzt schon hinbekommen, vor 10 Leuten in diesem Buchclub.
Ja, all unsere Freunde und Eltern. Ja.
Vielleicht bauen wir die Bühne auch einfach hier rein.
Ja. Aber irgendwie ich will das live machen, darauf habe ich richtig große Lust.
Ja.
Das Ende Einschub verwirrender.
Um daran anzuschließen, weil ich habe mir versucht zu merken, wo wir vorher stehen geblieben sind. Ich glaube, ich kann auch eher nur in ruhigen Situationen lesen und ich höre tatsächlich auch immer, wenn ich lese, Lo-Fi-Music nebenher und einfach ein Song und dann so eine Stunde lang. Das ist komisch.
Das kenne ich auch. Ich höre auch tatsächlich Musik zum Lesen. Ja, ich brauche das auch.
Ich kann mich halt sehr schwer konzentrieren und das hilft mir dann ein bisschen dabei. Und was ich auch noch klarstellen wollte, ich kann tatsächlich nur im ICE lesen, nicht jetzt in der Tram.
Das ist krass. Ich kann in Berliner Verkehrsmitteln so gut lesen.
Nee.
Als ich früher beim Focus gearbeitet habe, habe ich immer mich so auf den, ich habe nichts daran gemocht. Ich habe wirklich jede Arbeitsminute eigentlich scheiße gefunden, aber was ich gemocht habe war, ich bin morgens 25 Minuten zur Arbeit gefahren und abends 25 Minuten wieder nach Hause und wusste, geil, 50 Minuten lesen, das ist schon auf jeden Fall eine gute Zeit. Und habe wirklich viel gelesen in der Zeit und wenig Reportagen geschrieben.
Ja, okay, verrückt. Aber es ist spannend, weil ich denke, wir sind vielleicht auch alle drei unterschiedliche Lesetypen.
Die wir letztes Mal auch schon definiert haben.
Ja, stimmt.
Komm, das machen wir nochmal.
Da gab es aber Uneinigkeiten, glaube ich, Marlon.
Nee, also mittlerweile fühle ich mich eigentlich auch ganz wohl mit meiner Zuschreibung.
Die war nochmal wie?
Der Wenigleser.
Der Wenigleser, Sachbuchleser.
Genau.
Ja, was ja total, das ist ja ein total legitim, also das, also wenn jetzt gewesen wäre der doofe gar nicht Leser.
Ja, wäre doof gewesen.
Der wäre doof gewesen, aber der Wenigleser, der aber gezielt liest, ist ja total ein toller Leser, der so, weißt du, so Luca und ich sind ja total schwer zu bedienen in der Buchhandlung.
ADHS-Leser.
Nochmal ein Buch, noch ein Buch, aber du.
Aber was zum Beispiel auch total interessant ist, ich glaube, ich bin einfach auch mehr so der auditive Typ. Also ich kann mir zum Beispiel Hörbücher super jederzeit, Podcasts jeder Art total gerne. Aber bei Büchern, da kommt es dann schon sehr stark drauf an, wo kann ich gut lesen und was will ich lesen. Also das ist, da könnte man jetzt auch noch, könnte ich auch noch lange
drüber reden. Also eigene Folge dazu machen.
Aber ja, ich glaube, es ist einfach auch so ein bisschen so eine Typsache.
Aber dann, das schließt ja perfekt daran an, was ist denn eigentlich, also was macht denn ein gutes Buch aus oder was ist denn dann ein Lieblingsbuch? Also wenn du ja nicht so viel liest,
ja.
Woran, also nach was wählst du dann aus, was du liest?
Also was ich zum Beispiel immer interessant finde und das passt natürlich jetzt auch wieder in diese Kategorie Sachbücher rein oder erklärt vielleicht, warum auch sehr viele Sachbücher und Autobiografien, es klingt jetzt, es wird für euch wahrscheinlich total lustig klingen, aber irgendwann ist mir mal so der Gedanke durch den Kopf gegangen, ey, es gibt hier in unserer Realität so viele interessante Geschichten. Also warum soll ich mir jetzt noch ausgedachte Geschichten durchlesen?
Das ist so smart.
Aber das ist so lustig, weil exakt aus diesem Grund lese
genau,
ich ausgedachte
ich
Geschichten.
Auch.
Ja, und also es stimmt auch nicht zu 100% für mich. Also ich mag auch ausgedachte Geschichten, zum Beispiel auch bei Serien oder bei Büchern so. Natürlich auch, aber gleichzeitig gibt es eben auch in unserer Welt so viele interessante Geschichten und die will ich halt auch kennenlernen, will ich verstehen.
Ich glaube, das ist auch so eine Alterssache, um ehrlich zu sagen. Also zwischen uns beiden liegen ja 14 Jahre wahrscheinlich.
Ich dachte gerade, du sagst 40, aber ganz viele sind 10.
Und als ich sozusagen so zwischen Mitte 20 und Mitte 30 habe ich fast nur Sachbücher gelesen. Nee, eigentlich schon in der Pubertät. Ich habe eher 70% Sachbuch und 30% Belletristik gelesen. Und umso älter ich werde, umso mehr hat sich das gedreht. Und mittlerweile bin ich bei 90% Belletristik.
Was glaubst du, woran liegt das?
Ich glaube, weil mich die Wirklichkeit so nervt. Weil ich irgendwie mich einfach immer, umso älter ich werde, umso wohler fühle ich mich eigentlich in den Köpfen und Fantasien anderer Autoren und Autorinnen. Und
das ist eigentlich eine Flucht aus
ja,
der Realität.
So, ich will auch nichts mehr, ich will gar nicht mehr so viel lernen. So, weil für mich sind Sachbücher immer so eine Schlauigkeitsgeschichte. Also ich bin danach meistens schlauer geworden oder wurde korrigiert oder habe irgendwie so was
gemacht. Bei Autobiografien ist es ja auch einfach, also da würde ich auch nochmal unterscheiden, ist es ja auch einfach ein Blick in ein Leben.
Ja, ja. Aber das hast du ja bei Belletristik auch.
Ja.
So, du hast so, das ist ja das Tolle am Buch, das habe ich, glaube ich, bei Matze Hiet schon mal im Podcast gesagt, dass jeder Roman, den du liest, ist einfach ein ganzes Leben, an dem du meistens teilhaben kannst. Innerhalb von, bei 180 Seiten bist du durch in 3 Stunden, 4 Stunden, bis eben 6 bis, also was die durchschnittliche Lesezeit ist, 6 bis 9 Stunden für so ein Buch. Und da kannst du einfach in 6 bis 9 Stunden einmal ein Leben aufsaugen. Und das ist schon eine tolle Leistung von Sach- und aber auch belletristischen Büchern.
Voll. Ich finde es interessant, weil ich glaube, ich bin genau die Mitte zwischen euch, weil ich versuche immer ein Buch zu lesen, was mich educated, also ein Sachbuch, und ein Buch, was so entfliehen lässt, was so ein bisschen wie für andere, glaube ich, Netflix am Abend ist. Mhm. Weil ich dann lieber lese und in diese Welt eintauche und dann versuche ich auch immer so beides an einem Abend zu machen. Und dann, je nachdem, wie müde ich bin, mache ich erst das eine und dann das andere.
Ich habe was, wie gesagt, zu Hause lese ich gar nicht in meiner Wohnung. Ich habe sogar ein Zimmer, jetzt richtig hier edler, ich habe ein Zimmer voller Bücher, das ich mir eingerichtet habe, weil ich mich ja entschieden habe für Auslandsjournalismus und kein Kind. Das sollte eigentlich mein Kinderzimmer werden. So richtig harte Infos. Aber es ist mein Lesezimmer.
Das ist mein persönlicher Traum.
Wie ist das eingerichtet?
Das ist ein Bett, also so ein Daybett, so eine Mischung aus Couch und Bett.
Ach, das geht dann, weil du hast ja vorher gesagt.
Ich habe da noch nie gelesen.
Ach so.
Das ist wirklich noch nie. Ich habe noch nie in diesem Lesezimmer gelesen.
Stell mir das gerade so richtig staubig vor.
Das ist genau so. Das einzige Funktion dieses Zimmers ist, wenn ich von einer Reise zurückkomme, kommt da mein Reisegepäck rein und ich packe ein und packe aus.
Das
ist eigentlich das Ein- und Auspackzimmer. Ist das unangenehm, privilegiert. Aber es ist tatsächlich so, Leute, bevor sich jetzt jemand aufricht, ne, ich bin Berliner, alte Mietverträge. Ihr braucht hier nicht, ne, nicht durchdrehen. Hier, liebe Hörer, ja. Nicht durchdrehen. Und ich dachte mal so, ich habe da einen Schallplattenspieler drin, weil ich habe früher immer so Pomodoro-Methode. Mhm. Dieses, dass du 25 Minuten konzentriert eine Sache machst, 5 Minuten Pause, 25 Minuten. Mhm. Genau, ADHSler und so. Und dann war immer so eine Schallplattenseite, habe ich entweder geschrieben oder gelesen. So. Und das gibt's alles in diesem Zimmer. Nee, wird nicht genutzt.
Wird nicht genutzt.
Ich lese am liebsten auch im Café.
Aber hast du immer noch die Hoffnung, das irgendwann noch zu nutzen oder willst du es umgestalten?
Nee, ich werde es schon irgendwann, also ich werde ja immer älter werden und irgendwann werde ich wahrscheinlich nicht mehr zum Café krauchen können. Da muss ich dann da einen Kaffee trinken und lesen.
Belastend.
Ganz traurig.
Ja, ist eine ganz furchtbare Vorstellung. Okay, Leute,
ja.
Die Lieblingsbücher.
Ja, wer will anfangen vorzustellen?
Marley.
Okay, dann fange ich mal an. Ja, ist ganz lustig, weil ich habe tatsächlich auch lange gebraucht, um mich überhaupt festzulegen. Und ich würde auch sagen, dass ich nicht das eine absolute Lieblingsbuch gefunden habe. Aber ich habe 2 Bücher rausgesucht, die ich auf ganz unterschiedliche Weisen super interessant fand. Und das eine ist tatsächlich ein Sachbuch, das andere ist ein Roman. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, Luca, muss ich mich jetzt entscheiden oder wie machen wir das?
Also ich mache nicht die Regeln. Nein, also ich würde sagen, du kannst gerne beide vorstellen.
Okay, ich fange erstmal mit dem Sachbuch an. Und zwar ist das bestimmt schon 5 Jahre her, als ich das Buch gelesen habe. Und zwar ist das Permanent Record von Edward Snowden. Hat das jemand von euch auch gelesen?
Ich habe es auch gelesen.
Nein, habe ich nicht gelesen. Ich hätte vielleicht lesen müssen.
Richtig Nerd-Fact, ich habe mir das damals auch zu Weihnachten gewünscht, als ich so, wann ist das rausgekommen?
ich glaube 2018?
Ja, also ich weiß, ich war noch sehr jung und es war so ganz komisch, dass ich mir das auf jeden Fall zu Weihnachten gewünscht habe. Aber ich fand es mega spannend.
Ja, das Thema ist spannend und ich glaube, darüber, also wir wissen ja alle so ein bisschen was über Edward Snowden und was damals so passiert ist. Und das Buch hat mich vor allem, also ich habe immer noch eine Stelle von diesem Buch im Kopf, die mich sehr, sehr krass beeindruckt hat. Oder besser gesagt, wo ich zum ersten Mal so richtig verstanden habe, was eigentlich Überwachung im digitalen Raum bedeutet. Und da beschreibt Edward Snowden eine Situation, er arbeitet bei der NSA und deckt ja in diesem Buch die ganze Massenüberwachung der Bevölkerung auf durch die NSA. Und er ist in diesen Büroräumlichkeiten und beschreibt, wie gesagt, diese Situation, in der er Arbeitskollegen beobachtet bei der Arbeit, die sich einen Spaß daraus machen, Menschen bei bestimmten Dingen in ihrem Alltag zu beobachten. Boah. Über die Kameras, der Handys, der Laptops und beschreibt dann im Nachgang auch noch, dass das nicht nur live möglich ist, sondern theoretisch auch, keine Ahnung, kannst du jetzt eine Person raussuchen und an den 5. Mai 2025 zurückgehen und dir anschauen, was hat diese Person abends um 18 Uhr gemacht. Und diese Vorstellung, auch in diesem Ausmaß, finde ich so gruselig oder fand ich damals so gruselig, dass mir diese Szene immer noch so, so krass im Kopf geblieben ist. Und gleichzeitig habe ich dann auch nochmal so drüber nachgedacht, jetzt bei der Vorbereitung, wie stehen wir eigentlich heute zu diesem Thema oder wie stehe ich dazu? Weil mich hat das krass schockiert und trotzdem habe ich daraus eigentlich keine Konsequenzen gezogen, weil Handys sind heute noch viel mehr Teil unseres Alltags und alle möglichen anderen Geräte, iPads, was auch immer. Ich habe auch meine Kamera nicht abgeklebt. Also ja, ich weiß nicht, wie geht es euch? Also wie denkt ihr darüber? Wie sehr kümmert ihr euch um die Privatsphäre im digitalen Raum?
Also wenn ich Techno tanzen gehe, klebe ich die Kamera ab. Da kann mir keiner zugucken.
Weil du es musst.
Same. Das ist auch der einzige Ort, wo ich meine Kamera regelmäßig abdecke.
Aber ich war da schon immer mega, also weil ich ja aus dieser Generation komme, wo das Internet noch ein guter Ort war. Also wo das Internet einer ganz kleinen Gruppe, also ihr müsst euch vorstellen, ich bin das erste Mal online gegangen 1993. Noch vor Internet. Und für mich war das ein Ort von Gleichgesinnten. Und wir haben einen Ort, an dem man sich nicht schadet. So, sondern an dem man sich unterstützt. Und das war wirklich 96 dann mein erstes Modem, dann Netscape, der erste Browser, HTML selber beigebracht, meinen Eltern eine Webseite gebaut 1996. Also, und mit dieser Euphorie, die hält bei mir bis heute an, trotz Facebook, trotz Instagram, trotz dieser düsteren Seite des Internets, die ja eigentlich die Frontpage ist. Also das Internet ist ein düsterer Ort, kein schöner Ort mehr. Und deswegen bin ich genauso nachlässig wie früher. So, und ich war früher eben auch so ein sogenanntes Script-Kiddy, so nannten sich Hacker, die nicht programmieren konnten und Tools benutzt haben, die auf Webseiten oder damals auf Servern zur Verfügung standen. Und ich habe mich halt in ganz viele Rechner eingehackt mit diesen Tools. Also ich musste nicht programmieren, sondern habe sie einfach so benutzt, so aus Spaß mit meinem damaligen, das ist meine auch noch heute mein Freund, mit meinem Kumpel. Und wir haben dann einfach so, wir haben so Telefone gebaut mit Krokodilklemmen und haben dann so die Hausanschlüsse abgehört und so. Wir waren so Edward Snowden in Mini und das hat uns aber es hat uns Spaß gemacht und wir haben nichts Böses im Schilde geführt. Wir haben natürlich total furchtbare Datenschutzverbrechen damit, also auf kleinstem Niveau. Wir haben nichts gemacht, außer irgendwie.
Ist auch bestimmt schon verjährt.
Es ist verjährt, dass wir irgendwie die Prüfungsergebnisse der Informatikklausuren, also die Aufgaben und Antworten schon vorher wussten und so. Also klar ist das alles verjährt, aber das führt zu diesem Leichtsinn bis heute bei mir. Also ich habe mich nicht verändert und nicht gebessert. So.
Aber warum ist uns das so egal? Weil eigentlich ist es ja schon ziemlich.
Weil wir es nicht merken.
Weil wir es nicht merken und weil, glaube ich, auch diese Bequemlichkeit und der Komfort einfach überwiegt.
Ja.
Wir wollen darauf nicht verzichten und es ist einfach anstrengend, sich darüber so viele Gedanken zu machen. Ich meine, das gibt's ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. VPNs. Nutzt jemand VPNs?
Ich habe das auf meinem Telefon. Selten. Ich habe diese Apple Private, also ich habe so eine Art VPN von Apple vorinstalliert, aber nicht VPN, so hier so NordVPN, sondern Apple bietet das an, Private Relay heißt es. Da bezahlst du irgendwie so ein bisschen mehr bei diesem iCloud-Abo. Das ist sowieso keine Werbung, Leute.
hast es Android.
Und genau. Aber wir nötigen ja hier im Büro alle auf Apple-Produkte.
Das stimmt.
Das ist, aber die sind tatsächlich für journalistische Arbeit sind die ziemlich praktisch, weil du kommst einfach nicht so leicht auf Apple-Produkte rauf. Also kommst natürlich auch auf Apple-Produkte rauf, aber Android-Phones sind viel, viel, viel leichter zu hacken. Und ich erzähle dann mal als Beispiel diese Geschichte mit diesem, ich glaube, das war der Attentäter in England. Da gab es doch mal so einen Attentatstag mit diesen Bussen und dann mit diesem, oder diese Messe, der Messerstecher auf der Brücke.
Ja.
Genau. Und dann wollten die auf sein Telefon rauf und dann ist England nicht in sein Telefon gekommen, in sein iPhone. Und Apple hat auch nicht das herausgegeben, weil das eben Konzept dieser Firma ist, unsere Telefone sind sicher. Und das ist eigentlich total zynisch, dass du terroristischen Anschlag als eigentlich Marketingkampagne verstehen kannst.
Ja.
Aber für uns JournalistInnen sind solche Telefone, es ist gut, du kommst nicht so leicht drauf.
Voll. Ich würde jetzt aber trotzdem nochmal gern wissen, wann das war, in welchem Jahr, weil das, wie lange ist das schon her?
2013, glaube ich.
Edward Snowden?
Ja.
Ja, und da war ja das Internet eigentlich auch noch kein, eigentlich, das war der Anfang vom Ende, dieses.
Boah, das ist so lange her. Ja,
aber man kann jetzt mal drüber nachdenken, was heute vielleicht alles möglich ist. Mhm. So 12 Jahre später.
Alles.
Voll. Also, weil ich überlege auch die ganze Zeit, weil ich habe das Buch ja auch gelesen und ich frage mich die ganze Zeit, also wie hatte mich das damals, also ich kann mich nicht mehr erinnern, was das Buch mit mir gemacht hat. Ich weiß nur noch, dass mein Hauptgedanke danach war, weil ich habe mich damals auch schon für Journalismus interessiert und ich dachte mir damals so, wie krass ist das Phänomen Whistleblower? Also ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr so, dass ich so darüber nachgedacht habe, was machen diese Sicherheitslücken eigentlich mit mir? Sondern ich war so, krass wär's. wenn ich ein Whistleblower irgendwann mal sein könnte für irgendwas. Und dann muss man ja so in andere Länder und aufgenommen werden und seine Identität.
Ey, das ist ja schon auch also, ein krasses Commitment, ne?
Ja, was komplett.
Snowden da auf sich genommen
hat. Das ist ja eigentlich das Krasseste. Also würde man das selbst machen, weil du gibst dein Leben komplett auf für das Allgemeinwohl der anderen, natürlich. Ja.
Und
also,
du lebst eigentlich auch die ganze Zeit vermutlich in Sorge oder Angst.
Ja.
Abgeknallt ja. und vergiftet ja. oder umgebracht.
Ich frage mich auch, ob der mittlerweile für Russland auch, also ob Russland ihn quasi unter Druck setzt, dass er für die irgendwelche Sachen rausfindet, weil er war ja auch schon ziemlich kompetent in dem, was er damals gemacht hat.
Und er ist doch nach Russland, da hat er doch
lebt
quasi...
Lebt bis heute in Russland.
Ja. Ja. Das war doch mal
krass.
Eine Recherche, der man nachgehen
Was macht
kann.
Eigentlich einfach? Ich glaube, es gibt auch regelmäßig Interviews mit Edward Snowden.
Es gibt
Snowden.
Ab und zu, ja. er gibt Interviews auf irgendwelchen Digitalkonferenzen. Aber ist natürlich auch wahrscheinlich jetzt irgendwie so an Russland gebunden, kommt da nicht weg.
Ja, der hat bestimmt einen sehr schlechten Deal.
Das ist auch so richtig nervig, wo du dann so denkst, boah. Aber ich meine, als er 2013, also noch vor der Krim sozusagen, rübergegangen ist, nee, warte mal, 2014 war, glaube ich, 2014 war Krim, ne?
Ja.
Da dachte er so, ja, okay, Russland jetzt nicht the best of all countries in the world, aber ist jetzt nicht das schlimmste Land. Und jetzt bist du da in diesem Russland gefangen.
Stimmt.
Ist auch irgendwie.
Ja, ist krass.
Geil.
Ja.
Wie aus einer Buchclub-Folge. Warte, AMR Spezial Buchclub ja. Politik extra.
Gerade dachte ich dann auch so, wohin würde ich eigentlich gehen? So, wie macht man, nach was entscheide ich das eigentlich? Wohin kann ich denn gehen? Wenn ich jetzt hier was Großes aufdecken würde als Whistleblower. Also ich glaube, ich wäre der schlechteste Whistleblower überhaupt.
Aber ich glaube, wer sich dafür interessiert, wie das funktioniert, kann das in Marlons oder wie wir ihn nennen, Marli, Marlis Lieblingsbuch nachlesen. Ich will schnell wieder zurück zu den Lieblingsbüchern.
Ja,
nicht, dass jetzt
stimmt,
zu,
stimmt. Ja. Aber nein, also cool.
Abmoderiert ja. und ab zum nächsten.
Ja. Nein,
was ist denn dein Lieblingsbuch, Luca?
Willst du nicht dein zweites noch vorstellen?
Nee, ich glaube, wir belassen es jetzt. Wir gehen jetzt erstmal die Runde
wir
durch.
Wir machen bestimmt noch mal eine Notfallfolge, ja. dann machen wir das zweite Lieblingsbuch als
ja,
Thema.
Ja, gibt's eigentlich... Kurz bevor ich dazu was sage, gibt's eigentlich wieder so ein Patreon-Special-Ding, was wir machen?
Vielleicht.
Vielleicht, lasst euch überraschen.
Ja.
Und was ich vielleicht dazu auch direkt noch anschließend kurz sagen muss, ist, wir haben eure ganzen Einsendungen bekommen mit euren Lieblingsbüchern und wir haben uns mega gefreut. Und dann haben wir überlegt, was wollen wir damit machen, weil es macht ja auch nicht so viel Sinn, einfach so vorzulesen, was sind eure Lieblingsbücher, sondern wir machen auf jeden Fall eine Liste mit den Lieblingsbüchern und unsere Lieblingsbüchern. Und dann habt ihr eine riesengroße Liste mit Büchern, die ihr verschenken könnt, die mega gut sind.
Das ist eine Idee. Das machen wir gleich nochmal. Die Bücher, die wir mögen, für Patreon, der Content.
Mhm.
Jeder von uns macht nochmal so zwei Bücher, die er mochte, die, und sagt, Freestyle. Das ist, Freestyle, und das ist sozusagen geeignet für Person X. So, mein Edward Snowden Buch könnt ihr zum Beispiel eurem Onkel schenken, der so ein bisschen Verschwörungstheoretiker ist.
Lustig, ja.
Sowas, weißt du, so, und das ist das Special gleich für die Patreons.
Ja.
Genau. Was mir aufgefallen ist bei den Einreichungen der Patreons, die ihr nachher dann auch alle sehen werdet, ist, wir sind ganz schön in Smarty Pants. Das sind auf jeden Fall ziemlich anspruchsvolle Bücher gewesen, die da eingereicht wurden. Da war ich nicht überrascht, das würde ich jetzt, das klingt gemein, aber ich war dann so, also ich habe damit gerechnet, dass auch mal der kleine Prinz gezeigt wird. Aber war nicht. Das waren
aber
wirklich richtige. Es
kam auch mehrmals Harry Potter und das fand
das
ich schön.
Das finde ich auch total gut.
Comfortbuch natürlich.
Ja.
Ja, das stimmt. Achso, willst du als erstes dein Lieblingsbuch?
Dann, ich mache das mal so. Ich habe das jetzt ein bisschen vorbereitet, weil ich ja schon so oft im Podcast auch über mein Lieblingsbuch nichts geredet habe. Ich glaube, ich habe vor kurzem auch über mein Zweitlieblingsbuch. Also ich habe natürlich x Lieblingsbücher, weil ich dann irgendwann so, wir können auch mal eine Folge machen, mein Lieblings-Science-Fiction-Buch, mein Lieblings-irgendwie japanischer Roman. Also ich habe ja so viele verschiedene Kategorien, wo ich Lieblingsbücher haben kann.
Ja.
Deswegen habe ich jetzt mal gewählt mein Zweitlieblingsbuch, an das ich sehr häufig denke, weil das ist ja so ein bisschen dieses, wie häufig denkt man an ein Buch, was hat das mit einem gemacht? Und dieses Buch ist, ich glaube, ich habe mit Coco schon drüber gesprochen, Regenroman von Karin Duwe. Und ich habe hier so einen kleinen Text mal zusammen für euch, den ich jetzt mal hier so von meinem Handy ablese. Worum geht es im Regenroman? Martina und ihr Mann Leon ziehen von Hamburg aufs mecklenburgische Land. Ein verfallenes Haus mit Garten, wohin sie gehen, weil Leon eine Auftragsbiografie schreiben soll. Schon bei ihrer Ankunft regnet es ununterbrochen. Das Haus verfällt, der Garten droht im Schlamm zu versinken, Schnecken überziehen alles. Leon ist physisch überfordert, Rückenschmerzen, Arbeitsunfähigkeit, das Projekt stagniert. Martina folgt ihm, ohne eigene Pläne zu haben. In der Umgebung wohnen zwei seltsame Schwestern, Kai und Isadora, mit deren Leben Martina und Leon in wechselvolle Beziehungen treten.
Mhm.
So. Jetzt könnte ich das noch spoilern, weil es geht dann direkt noch so weiter, was dann passiert. Das Besondere an diesem Buch ist, also es regnet die ganze Zeit. Es hört einfach wirklich nicht auf. Es ist die ganze Zeit in dem Buch regnet es. Du, während du liest, hast du das Gefühl, dass du so klamme Sachen hast. Dein ganzes Leseerlebnis ist komplett klamm. Und Karin Duwe ist einfach eine meisterliche Erzählerin. Du spürst jedes Wort, jeden Satz, jede Idee, die sie dir erzählt an diesem Paar. Und das ist so ein Blick eben in so eine kaputte Beziehung, das kaputte Haus, dieses, wie kann man, weißt du, dieser Grund, wie kann man, also was, das sollte eigentlich was retten, aber es zermortelt und modert alles so vor sich hin. Und dieser Moder in den Menschen, den spürst du so sehr. Und der Moder im Haus und der Moder von Mecklenburg-Vorpommern, alles ist unangenehm und das ist eine krasse Leistung. Und du, das ist so ein richtiger, jetzt sage ich ein ganz hässliches Wort, so ein richtiger Page-Turner. Du willst wissen, was da passiert. Du willst wissen, warum diese Stimmung in diesem eigentlichen Spukroman so ist, weil diese Schwestern sind auch total gruselig.
Und passiert dann auch was?
Es passiert was ganz Furchtbares.
Okay.
Das möchte ich aber nicht erzählen.
Nee.
Also es passiert wirklich etwas ganz, ganz Furchtbares, was auch in einer enormen Drastizität, Drastigkeit,
Dramatik?
Nee, drastisch. Drastisch. Also es ist sehr drastisch,
wird
es beschrieben. Und es hat auch so ein, es ist wirklich, also der Wendepunkt in dem Buch ist wirklich so OMG.
Okay, jetzt sind wir hooked.
Also wie gesagt, es ist sprachlich eine 10 von 10. Es ist das Lesegefühl ist eine 10 von 10. Die Parabel, also das, was dir erzählt wird, das, was du lernen sollst aus dem Buch, ist irgendwie so eine geile Interpretationstiefe. Was könnte das alles bedeuten? Vielleicht habe ich Bock, das auch nochmal für den Leseklub vorzuschlagen, dass wir das alle nochmal lesen und darüber reden. Weil ich weiß, das wird jedem von euch gefallen. Auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jeder, der dieses Buch lesen wird, wird es verschlingen. Weil das ist wirklich, es spielt eben nach den Regeln der fantastischen Literatur und des magischen Realismus. Also wer Murakami liebt, Haruki, liebt auch dieses Buch. Wer Harry Potter liebt, was ja auch magischer Realismus ist, es ist so, sozusagen, du hast dieses, obwohl das ist Fantasy, also noch dieses, also du hast diese Wirklichkeit, in der so Dinge passieren, die eigentlich nicht, das darf ja eigentlich nicht passieren. Und das ist ja ein eigenes Sujet. Und es ist so toll, das zu lesen.
Also es ist mehr das Lesegefühl als der Inhalt.
Ist beides.
Okay.
Es ist wirklich beides und es ist einfach, ich finde Karin Duwe ist einfach eine tolle Schriftstellerin.
Ja.
Ich habe alle Bücher, glaube ich, von ihr gelesen, verehre sie tatsächlich in ihrer Schreibweise und wie sie schreibt. Sie ist, gehört für mich neben Sibylle Berg und noch anderen, aber ich glaube so Sibylle Berg, Karin Duwe sind so für mich so die deutschen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Da gibt's noch, nee, stimmt, Jenny Erpenbeck zählt auch noch. Da gibt's noch, mir fallen noch mehr, wenn ich jetzt länger nachdenke, fallen mir noch mehr ein. Aber sozusagen Schriftstellerin, auf jeden Fall Karin Duwe. Auch die schreibt ganz toll über so das Frauenbild. Die hat so eine ganz interessante Art über, was bedeutet es, eine Frau im ausgehenden 90er Jahre, 2000er jetzt zu sein. Und ja.
Ich finde es immer total faszinierend, wenn SchriftstellerInnen das schaffen, so ein bestimmtes Lesegefühl zu vermitteln. Und ich frage mich manchmal, wie? Weil man kann es ja dann manchmal gar nicht so richtig benennen, was genau ist es jetzt eigentlich?
Das ist das, was einen guten Schriftsteller, eine gute Schriftstellerin ausmacht, finde ich. Die haben ihre eigene Sprache. Die sind nicht, also ich will keine Abwertung, was jetzt folgt, ist keine Abwertung des Leipziger Literaturinstituts, wo man zum Beispiel schreiben lernt. Wo viele Menschen, die können natürlich schreiben, die meisten, die dorthin kommen, und lernen dann eben das Handwerkzeug des Schriftstellers oder der Schriftstellerin. Und für mich ist das aber, ich lese das so raus, dass diese Leute da schreiben gelernt haben. Und Karin Duwe hat eine eigene Sprache, einen eigenen Duktus.
Also Authentizität.
Genau. Also wie, wir haben vorhin über Moderatoren und Moderatorinnen gesprochen, da ist es so ähnlich. Du kannst es natürlich in einer großen Bekömmlichkeit konsumieren von vielen, die gleich schreiben oder ähnlich schreiben. Das ist nicht schlecht.
Ja.
Aber Karin Duwe schreibt eben in ihrem eigenen Stil. Und zum Beispiel Kollegen und Kolleginnen haben über meinen Schreibstil auch immer gesagt, du hast so einen ganz eigenen Schreibstil.
Mhm.
So. Und während meines Volontariats sollte der mir abgewöhnt werden. Das sollte sozusagen, so schreibt man nicht. So darf man nicht schreiben. So, du kannst nicht so verkürzt schreiben, du kannst nicht so adjektivlos schreiben, du kannst nicht so kalt, also ganz oft schreibe ich ja so ganz direkt. Und dann kommt großer Kitsch und dann kommt wieder eine große Direktheit und dann bin ich wieder kitschig oder pathetisch. So. Und ich glaube, wenn man sich dafür entscheidet, seinen eigenen Sprachstil beizubehalten und zu entwickeln und irgendwie wachsen zu lassen im Schreiben, weil du bist ja nie fertig mit Schreiben, du wirst ja immer, du veränderst dich immer weiter. das wer durchhält, wird belohnt, glaube ich.
Das ist eigentlich auch voll spannend, weil ich finde, ich habe schon sehr viele Bücher gelesen, wo ich den Inhalt gar nicht mochte, aber wo ich dachte, das ist eigentlich eine Meisterleistung von der Sprache her.
Ja.
Wo ich dann wirklich so war, es tut mir wirklich total leid, dass es so langweilig war, aber sprachlich ist es so krass und was manche Menschen mit Wörtern schaffen, ist irgendwie, also allein das, was du beschrieben hast, dass man dieses Gefühl hat, also ja, dass sie dieses Gefühl vermittelt die ganze Zeit.
In jedem ihrer Bücher. Ja. Also Wolfgang Herrndorf ist, glaube ich, der bekannteste Schriftsteller, den wir so haben in Deutschland, der Gegenwart, der ist jetzt, also der vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Also Marlon, das ist auch ein Buch, ich bringe dir den mal mit, die musst du auch mal lesen. Mhm. Der schafft es, dass egal, was der erzählt, du stehst mit der Erzählfigur im selben Raum. Ich wollte den nie gut finden. Ich fand den immer, war immer neidisch, dass der irgendwie einfach so schreiben kann, dass alle den lieben, dass sowieso, dass der so toll schreiben kann. Und dann habe ich aber so, weil ich habe auch das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, das habe ich, glaube ich, auch schon mal besprochen, war eben nicht, hat nicht funktioniert für mich. Und dann habe ich die alten Bücher von ihm gelesen und war so, oh mein Gott, wirklich, das war so augenöffnend krass, wie gut der schreibt. Und ich will ein Beispiel nennen für das, was du sagst über Inhalt, irgendwie so geht so, aber toll geschrieben. Mhm. Und zwar habe ich das Buch, die ja auch den Buchpreis gewonnen hat, wie heißt sie denn? Hier.
Jetzt den?
Martina Hefter.
Ah ja.
Genau, das Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Ist ja die Geschichte einer Frau, die auf einen so Love-Scam reinfällt. Und das ist jetzt so,
ich mochte das Buch nicht. Also ich weiß, es ist ein Hot-Take. Also ich, was du wahrscheinlich auch gleich sagen willst, ist, dass sie sprachlich sehr, sehr
toll
krass schreibt.
Toll.
Voll, das fand ich auch. Aber irgendwie fand ich es einfach bisschen langweilig, ihr Buch.
Das ist, ich fand es auch nicht, also das war so, da das hat auch so eine ganz, so eine eigene Kategorie von so autofiktional, das ist ja ihr, so ein bisschen sie,
ja.
Das ist sie ja.
Genau,
also
weil
die
sie
Autorin
hat auch einen Mann, der im Rollstuhl
genau
ist, richtig, ja.
Und das fand ich so, ich mag ja autofiktional, also lassen wir das, wir über autofiktionale Bücher reden wann andermal. aber ich finde, das ist ein tolles Genre. Also dieses, wo Realität und Fantasie verschwimmen. Mhm. Und das mochte ich an dem Buch. Und ich fand ihre Sprache einfach ganz toll. Aber die Handlung oder die Story, die Idee dahinter fand ich so ein bisschen, ging so. Habe ich jetzt auch, weil wir auch schon mal recherchiert dazu haben.
Ja.
Und ich habe irgendwie das Gefühl, es macht mir richtig Spaß, gerade mit euch beiden über Bücher zu reden. Wir können 5-Stunden-Folge dazu machen.
Ja, ist so.
Das ist richtig krass.
Ist so, ja.
Also Schreiben, Karin Duwe, besondere
Schreibstil.
Sprache. Schreibstile, ja. Genau. Gehen wir zurück zu den, also Karin Duwe, Regenroman, liebe Leute. Vielleicht machen wir einen Buchclub zu.
Also ich bin hooked nach deiner Erzählung.
Okay. Mhm.
Ich find's auch spannend.
Ey, ich meine, Karin Duwe lebt in, ich glaube, bei Potsdam.
Mhm.
Also in Brandenburg. Vielleicht treffe ich mich mal mit Karin Duwe und mache mal einen Podcast mit der.
Fände ich sehr cool.
Warum nicht?
Ich kenne die gar nicht öffentlich, als öffentliche Person.
Ich habe ihren Namen tatsächlich auch noch nicht gehört.
Die ist richtig bekannt. Das ist so, wirklich, die ist so auf dem Level von Sibylle Berg. In Deutschland. Okay. Also sie ist richtig eine bekannte Schriftstellerin. So, hier, wie heißt denn die andere, die ganz bekannt ist? Julie C.
Ah ja.
Die ist so auf diesem, also die ist nicht so outspoken wie Julie. Warum rede ich denn so viele englische Wörter?
Oh, ja, weil OMG. du mit der Gen Z zusammen.
Das
sehr
und
viel
weil ich, glaube ich, gerade 5 Wochen in den USA war.
Ja, stimmt.
So, ich meine, mein Austauschjahr in den USA ist fertig. Ja, mein so neues schwierig. Hobby ist Football. Genau, also die ist nicht so öffentlich wie Julie C., aber sie ist auf jeden Fall, meiner Meinung nach, vielleicht übertreibe ich auch gerade, aber auf dem Bekanntheitsgrad von, ist sie nicht.
Nee,
so bekannt wie
Julie
C. ist sie nicht.
Kenne ich auch.
Ja. Nee, ist sie nicht. Aber sie ist irgendwie, für mich ist sie so bekannt wie Julie C.
Okay.
Gut. Luca.
Was ist dein Lieblingsbuch?
So aufregend. ich habe, also mein Lieblingsbuch erstmal, vielleicht kennt es ja auch jemand von euch, Zeit der Geister von Fatin Abbas.
Ich kenn's nicht.
Okay, dann lasst euch überraschen. Ich finde, das Buch sollte jeder lesen. Ich habe extrem lange gebraucht, um mein Lieblingsbuch auszusuchen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie lange. Also wirklich viel zu lange, peinlich lange, würde ich sagen. Und ich habe jetzt ein Buch gefunden, was für mich das vereint, was ein Lieblingsbuch ausmacht. Nämlich dieses in eine andere Welt entfliehen, Roman. Aber auch dieser Sachbuchanteil, dass man was lernt, dass man irgendwie so einen Nachhall hat von einem Buch. Und das passiert bei ihrem Buch auf jeden Fall. Und jetzt könnt ihr entscheiden, wollt ihr Freestyle, dass ich euch erzähle, um was es geht? Oder ich habe tatsächlich für dieses Buch mal eine Rezension für eine Zeitung geschrieben.
Ich möchte sehr gerne diese Rezension.
Unbedingt.
Ja, das ist schon 2 Jahre her. Also es ist ganz am Anfang meiner journalistischen Karriere. Aber ja, dann, weil es ist natürlich auch schon lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Deshalb denke ich.
Das ist ganz lustig. Das ist wieder so ein Beleg dafür, dass wenn man älter ist, dass die Zeitwahrnehmung eine andere ist. 2 Jahre her ist ja für mich gestern.
Ja.
Und für dich ist es vor 100 Sommern.
Das ist wirklich der Anfang meiner großen journalistischen Karriere gewesen.
Also los.
Für ein kleines Stadtmagazin habe ich es geschrieben. Okay, also, brutale Realität. Fatin Abbas, großer Roman über den Krieg im Sudan. Die Kämpfe im Sudan, immer wieder Thema in den Nachrichten. Fatin Abbas, die selbst aus dem Sudan stammt, von dort fliehen musste und nun als Journalistin und Lehrerin in Berlin lebt, bringt uns dieses Thema ganz nah. Dieser Debütroman handelt von Laila, William, Mustafa, Dena und Alex. Fünf Charaktere, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Sie haben verschiedene Abstammungen, teilen andere Werte, Religionen oder sind Angehörige unterschiedlicher Stämme. Doch treffen sie alle in der fiktiven Grenzstadt Saraya bei ihrer Arbeit für einen westlichen NGO aufeinander. In sieben Kapiteln spitzt sich die Lage in der umkämpften Stadt zu. Vom Fund einer Leiche vor dem Haus der Hilfsorganisation bis hin zur kompletten Gewalteskalation zwischen dem Militär und den Milizen. Und inmitten dieser Brutalität die verbotene Liebesgeschichte zwischen der Nomadin Laila und dem Niloten William. Die Freundschaft zwischen zwei grundunterschiedlichen Personen, wie dem aus dem Sudan stammenden Dena, dem Amerikaner Alex und dem 12-jährigen Nomaden Mustafa, der für eine bessere Zukunft das Leben aller aufs Spiel setzt. Zeit der Geister ist keine leichte Kost, die brutalen Gewaltdarstellungen schmerzen regelrecht beim Lesen. Doch immer wieder schafft Abbas Hoffnung. Es sind kurze Sequenzen zwischen all dem Leid, die von Liebe, Freundschaft oder Loyalität handeln. Das Buch richtet den Blick auf den Sudan und dessen Probleme, spricht wichtige gesellschaftskritische Fragen an und zeigt vor allem, wovor der Westen nur allzu gern die Augen verschließt. Viel zu schnell gelesen, sorry.
Nein,
aber
okay, warte, ich glaube, ich klatsche hier ganz leise vor dem kleinen Mikrofon.
Ich habe vergessen, wie aufregend das ist, jemandem was vorzulesen. Ja. Was denkt ihr, würdet ihr es lesen?
Erstmal nicht.
Okay.
Deswegen frage ich dich jetzt, was war dein Gefühl beim Buch?
Also, ich habe damals vor 2 Jahren, habe ich noch richtig, richtig, richtig doll wenig über die Lage im Sudan gelesen.
Ist das eigentlich die Person, mit der du ein Interview geführt hast?
Nee, tatsächlich nicht. Okay. Das war von der Hilfsorganisation. Ich hatte sie auch angefragt, aber sie wollte nicht sprechen damals. Genau, und ich wusste damals noch sehr wenig über den Sudan. Jetzt weiß ich viel mehr, weil mich das Thema irgendwie auch beschäftigt. Und ich finde auch gerade aktuell, was dort passiert, es könnte ja nicht aktueller sein. Ich habe das Gefühl, endlich wird darüber gerade ein bisschen berichtet, obwohl der Zustand dort schon seit Ewigkeiten schrecklich ist. Und ich finde, manchmal so Themen in einen Roman zu verpacken, da habe ich das Gefühl, dass es vielleicht zugänglicher für die Leute ist. Und mich hat das damals so mitgenommen, weil das natürlich, auch wenn es ein Roman ist und fiktiv, natürlich da auch ganz viel Realität trotzdem, also sie spricht ja von Lebensrealitäten und Dingen, die auch passieren. Und gerade dieses ganze Milizen- und Militärsachen, die da passieren, das ist ja wirklich so. Und ich habe da irgendwie so viel gelernt und konnte gleichzeitig aber auch in diese andere Welt eintauchen. Und es war trotzdem auch noch auf so eine subtile Art und Weise, ging es ja auch um unseren Einfluss. Also es ging ja quasi dieses westliche NGO, war die ganze Zeit so dieser sichere Ort, wo so alle aufeinander getroffen sind. Und plötzlich war der Ort nicht mehr sicher, weil alles außenrum zusammengebrochen ist. Und das, also ich fand das Buch ist gar nicht bekannt. Also ja. Es ist jetzt keiner von diesen Hype-TikTok-Büchern, die ich auch alle gelesen habe. Aber
wie hast du es gefunden? Also wie suchst du denn generell deine Bücher aus?
Ich musste diese Rezension schreiben.
Wirklich?
Ja.
Es wurde quasi an dich herangetragen.
Ja, tatsächlich, ja.
Krass.
Und dann ist es gleich dein Lieblingsbuch, ist auch ziemliche Leistung.
Ja, und das, genau, da habe ich mich auch, weil ich ja so viel lese, denke ich immer so, und oft denke ich so, ja, das Buch war so toll. Das fand ich auch so toll. Das hat auch was mit mir gemacht. Aber das Buch, über das habe ich am allermeisten nachgedacht und denke immer noch drüber nach. Und ich denke jetzt gerade auch, ich würde es jetzt sogar gerne nochmal lesen, weil es immer noch so aktuell ist und so wenig über den Sudan gesprochen wird. Und ich weiß nicht, also,
vielleicht machen wir noch eine neue Folge. AMR Book Club Extrem.
Sozusagen Special so, Extrem.
Special Extrem, wo wir sozusagen nochmal ein Buch lesen, extra für Leute, die besonders schnell lesen.
Ja.
Da können wir sozusagen, es gibt dann die Folgen mit Coco,
ja,
wo wir Monstergott besprechen und so. Mhm. Und dann gibt's aber nochmal so, weil wir hatten ja jetzt auch für diese Folge die Überlegung, machen wir zu Jim.
Ja, das haben wir auch alle drei gelesen tatsächlich.
Ja, habe ich schon Bock auch nochmal kurz mit euch drüber
Könnten
zu reden.
Könnten wir auch drüber sprechen.
Ich bin noch nicht am Ende.
Das, aber wir können trotzdem, wie weit bist du?
Na, 2/3.
Na, da können wir schon mal drüber reden, auf jeden Fall.
Drüber reden. Ja.
Also, ja. Zu deinem Buch.
Ja, gib mir Feedback.
Also, die Sache ist die, ich habe während du davon erzählt hast, überlegt, ach man, ey Luca, wir müssten eigentlich einfach in den Sudan und dann darüber berichten. Und einfach lass uns das machen, die Plattform haben wir doch da, wir müssen nicht mehr auf ProSieben, ARD, ZDF warten, wir können einfach das machen.
Ja.
So. Die Frage ist nur, dafür müsstest du deinen Urlaub nehmen und ich.
Ja, ich würde es machen. Wir hatten das ja auch schon mal darüber, weil das ist so, also es gibt so, und ich glaube, das hast du ja auch, und ich glaube, du hast das bestimmt auch.
Jetzt bin ich ja gespannt, was Marlon vielleicht nicht hat.
Also, dass ich so sehr schnell so hyperfokussiere auf Themen.
Das hat Marlon auch.
Ja, ja. Ich, das hätte ich auch gedacht, aber ich weiß, dass ich mit dir darüber
so
schon mal gesprochen habe.
Ja.
Genau, und dass man dann so, und Sudan ist für mich so ein crazy Hyperfokus, aber vor allem muss ich sagen, seit dem Buch, ich habe nicht aufgehört, mich darüber weiter zu informieren, also ich habe die ganze Zeit mich immer weiter darüber informiert, ja auch einmal diesen Podcast dazu gemacht. Und genau, das wäre nämlich mein anderes Beispiel, das ist nämlich mein zweites Buch, das stelle ich jetzt zwar nicht richtig vor, aber dann macht es Sinn. Das ist Nullerjahre von Hendrik Bolz. Und das war auch für mich so ein Hyperfokus letztes Jahr, die Landtagswahlen, weil ich mich so wenig mit dem ganzen Thema beschäftigt habe. Und dann habe ich das Buch von Hendrik Bolz gelesen, wo es eigentlich ja um
heißt
diese...
Heißt der Podcast nicht, heißt auch so? Oder heißt
nee, der Springerstiefel.
Genau.
Und ja, Thilo und ich haben damals auch eine Folge mit Hendrik Bolz aufgenommen.
Die könnt ihr hören, ist zeitlos, Leute.
Die ist auch zeitlos. Und ich weiß nicht, dieses ganze Baseballschlägerjahre, das war für mich kein Begriff. Weil ich
das ist so toll, das fand ich so toll, dass sozusagen du als Wessi...
Als sehr behütet aufgewachsene...
Endlich mal diesen Blick in den Osten. Also, weil der fehlt ja ganz vielen Wessis. Und ich will ja immer noch dieses Format machen. Unbedingt. Also, wer jetzt hier von Fernsehschaffenden und Filmschaffenden das hört. Ich möchte immer noch mit Markus Lanz in den Osten. Oder Jenke von Wilmsdorf. Mhm. Ich möchte mit solchen Männern in den Osten sagen, komm, ich zeig dir den Osten, du scheiß Wessi.
Ja.
Und das aber als Liebe, ich will das unbedingt machen. Und ich glaube, dass wir das immer noch machen müssen. Weil dieses Land ist nicht nur intellektuell gespalten, sondern auch noch in seiner... Identität.
Ja.
So.
Ich glaube, jetzt noch viel mehr als jemals zuvor.
Voll. Und deshalb, das sind für mich so Bücher, die danach so einen Hyperfokus bei mir ausgelöst haben. Also, die wirklich so waren, krass. Also, das sind beides Romane. Und es war ja auch, also, es sind von beiden Personen auch Debütromane. Also, keine irgendwie bekannten Literaturmenschen, die es schon seit Ewigkeiten schreiben. Und die haben sowas in mir ausgelöst. Also,
Ja, mir ging das übrigens vor dem Podcast genauso. Also dieses Baseballschlägerjahre und diese ganze Zeit damals, ich wusste wirklich wenig darüber.
Ja.
Also wirklich wenig. Und das war nochmal so ein Blick, so ein ganz, ganz intensiver Blick in diese Zeit und auch in dieses Lebensgefühl. Mhm. Also ich kann jetzt nur über den Podcast sprechen, aber es geht ja um die gleiche Zeit. Ich finde es total krass, weil das ist halt wieder so ein Puzzlestück, was man in sein großes Puzzle reinstecken kann und wieder ein bisschen mehr von dem verstanden hat, warum die Dinge so sind, wie sie sind heute.
Also ich meine,
dafür muss man eben auch zurückgucken. Ab und
ich weiß nicht, ich hatte euch das bestimmt erzählt, dieses, wie ich mit Neonazis aufgewachsen bin in Lichtenberg.
Ja, so, das ist so verrückt.
So, dass es einfach in die Berlin-Ostberliner Wirklichkeit war, du wusstest, in welchen Straßen sind Neonazis. Also zum Beispiel diese total beliebte Simon-Dach-Straße war ein wo da gab's dann so Kneipen und Bars, wo du wusstest, im Paulus-Metal-Eck kannst du hingehen, gegenüber im Euphoria, schräg gegenüber, gehen aber Nazis aus Lichtenberg saufen. So, und dann musstest du auf dem Rückweg nach Hause, okay, da gehe ich mal jetzt einen Bogen drum, so um diese Kneipe oder um diese Kneipe. Und es gibt richtig so Freunde von mir, wir sind weggerannt vor Neonazis. So, das ist einfach, gehört zum Erwachsenwerden in Ostberlin und Ostdeutschland dazu, einfach.
Das war für mich damals, also jetzt natürlich nicht nur durch das Buch, sondern auch Gespräche oder was man sich danach dann auch noch mehr darüber informiert hat zu dem Thema. Ich finde das wirklich richtig krass, weil, also das habe ich ja damals auch gesagt, vor allem, ja, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann nach Berlin gekommen bin, noch nie in meinem Leben einen Nazi gesehen. Zumindest keinen Nazi, den man das angesehen hat. Und jetzt in Berlin natürlich, dann sieht
also
man...
Also du hast mit Sicherheit Nazis gesehen, wenn du in die Dorfkneipe gegangen bist.
Ja,
das
stimmt auch.
Aber sie waren nicht so gut zu erkennen.
Genau, und jetzt auch natürlich auf so, es gab jetzt auch mal verschiedene Demos in Berlin und dann sieht man das ja schon. Also du siehst das den Menschen ja dann leider doch an.
Ja.
Ja.
Hier laufen gerade zwei Kollegen durch den Podcast. Wir sagen den zwei Kollegen mal tschüss.
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 Weil hier ist jetzt gerade Feierabend im Büro.
Ja. Genau.
Wollen wir mal kurz noch, also ich finde Nullerjahre ist, ich habe es ja nie gelesen. Ich hatte, aber ich finde Hendrik Bolz ist ein ganz toller Typ.
Der ist wirklich sehr toll.
Ja, ich muss es auch mal lesen. Ach, es sind so viele Bücher, die ich lesen.
Das war für mich auch ein sehr, also es war noch... Ich glaube, ich habe da gerade mein Praktikum beendet hier bei euch.
Mhm.
Ich glaube, ich war noch nicht mal im Volo und das war ein sehr besonderer Moment. Bin ich sonntags ins Büro gekommen, dann war Hendrik Bolz hier und wir haben aufgenommen. Mhm. Da war ich sehr aufgeregt.
Es war eine schöne Folge.
Ja.
Hat mir auch Spaß gemacht.
Jim.
Nee, Frage auch nochmal an die Hörenden. Schreibt mal in die Kommentare von dieser Folge eure Lieblingsbücher und was die mit euch gemacht haben. Das würde mich auch interessieren. Einfach, was die mit euch gemacht haben.
Ja, genau. Okay, das ist die Zusatzfrage.
Ja. Also und nicht nur die Bücher, sondern einfach so, warum hat euch das Buch bewegt?
Mich würde es ja voll interessieren, ob die Leute diese Folge hören und danach so denken, okay, ja, also Zeit der Geister kaufe ich mir jetzt. Und
ah ja, das würde mich auch interessieren. Ja. Und also ist auch geil, unterschiedliche Bücher.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Zeit der Geister, Karen Duwe.
Wir haben wirklich auch, aber was komplette Bandbreite fand ich auch wichtig, weil man hätte jetzt auch sagen, ein Buch, was vielleicht sehr viele Leute kennen. Man hätte jetzt auch sagen können, okay, mein Lieblingsbuch ist halt einfach Harry Potter. Aber es war mir auch so wichtig, ein Buch zu finden, bei all den Büchern, die irgendwie einen Impact auf mich hatten, der irgendwie so noch eine andere Perspektive hat, den was man vielleicht auch noch nicht kennt.
Also mich hat vorher noch interessiert, bei diesem Buch zum Sudan, gab es für dich da auch so eine bestimmte Stelle oder Situation, die dir in Erinnerung geblieben ist? Oder war es einfach dieses komplette Thema, in das du dich danach tiefer reingearbeitet hast?
Es war schon das komplette Thema. Ich weiß, dass es vor allem diese Gewaltdarstellung war. Und ich meine, es ist ja nochmal was anderes, ob man sich was anguckt oder ob man was liest. Ich habe das Gefühl, eigentlich ist das immer die Light-Version. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass mein Kopfkino sogar noch schlimmere Bilder mir zeigt, als das überhaupt irgendwie im Fernsehen gezeigt werden könnte. Und ich war dann wirklich so, ich war echt richtig doll ergriffen. Und es gibt so eine Situation, also es gibt ja diesen Fund vor der Leiche, das ist quasi die Vorstufe der Eskalation, würde ich sagen. Und dann, wenn Militär und Milizen, wenn alles quasi um das NGO anfängt zu brennen, dann gibt es eine Situation, wo es auch quasi ins NGO getragen wird, durch eine Person, die das Beste für alle wollte und das Schlimmste gemacht hat, so ein bisschen. Ich will nicht zu viel spoilern. Und das war so herzergreifend. Also wirklich dieses Buch, auch diese 5 Charaktere, die so unterschiedlich sind, es ist wirklich richtig gut. Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Es hat wirklich sehr viel mit mir gemacht, tatsächlich. Und ich lese wirklich viel. Und dieses Buch ist so lange her und es hat so viel mit mir gemacht. Ja.
Da kommen mir gerade schon wieder ganz viele andere Ideen auch für Geschichten in den Kopf. Aber wir sollten jetzt nicht zu weit ab.
Wir fahren in den Sudan. Ja. Das beschließen wir jetzt hier einfach mal.
Ich weiß gar nicht, ob man da aktuell reinkommt.
Ich habe es ja mal versucht, damals für den Stern. Du kommst immer über Kenia rein. Also du kommst immer von unten, kannst du hoch in den Sudan rein. Du kannst über diese sogenannten grünen Grenzen kommst, weil es ist halt einfach saugefährlich.
Ja.
So, das ist so das Problem.
Ja.
Ja.
Großes
Problem. Also, ja, ich habe es nochmal schnell kontrolliert, ob ich Quatsch erzählt habe. Nee, du kommst über Kenia in den Südsudan und dann kannst du.
Ja.
Aber es ist halt saugefährlich.
Eigentlich könnte ich mich ja mal wieder, ich hatte ja im Podcast mit einer Person gesprochen, die vor Ort war, die hat quasi ein feministisches Projekt im Sudan geleitet, ist aber geflohen.
Mhm.
Und die ist, glaube ich, in Kenia immer noch. Müsste sie eigentlich mal anhauen und fragen, was sie macht. Ja.
Thilo Gant.
Ja, aber nicht, weil ich, weil ich einfach müde bin und immer noch Jetlag habe von der USA.
Tatsächlich auch.
Es war echt ein
langsam.
Tag.
Es war ein harter Tag.
Ja.
Aber ich will noch kurz über Jim reden, Leute.
Ja, nee, machen
Stimmt,
wir
wollten noch über Jim
machen
reden.
Wir.
So, und dann können wir auflegen.
Was geht dir durch den Kopf?
Also, ich suche ja seit Jahren eigentlich Unterhaltungsliteratur, die ich lesen möchte. So, ich habe jetzt gerade Krimis versucht, ich habe japanischen Krimi gelesen, fand ich doof, komme ich nicht rein. Tolles Buch, komme ich aber, ich kann Krimis, interessiert mich einfach nicht die Bohne, wer da wen umgebracht hat. So, hab's gelesen, wirklich mich 90 Seiten lang oder so, ich will's nicht wissen, wer hat die Frau da erdolcht und den Mann, ich möchte es nicht wissen. Mhm. So. Also jetzt nochmal kurz ein Auftrag, liebe Hörauftrag, nee, Auftrag an alle Hörenden, bitte empfehlt mir mal krasse Horrorromane, nicht Stephen King oder krasse Fantasy-Romane, weil sowohl Horror als auch Fantasy habe ich noch nie so richtig gelesen. Und jetzt kommen wir zu Jim.
Ja.
Ich finde, Jim ist ein Horrorroman.
Ist es, komplett.
Voll.
Und zwar ein richtig guter.
Aber er bedient dieses Horror-Genre-Ekel, finde ich.
Ja, ja. Body-Horror. Also ich liebe ja Horrorfilme.
Mhm.
Und es gibt so einen David Cronenberg, der ist so ein Regisseur, der dreht immer so, weißt du, so mit so die Fliege, wo sich so ein Mann in so eine Fliege verwandelt und so ganz so der Fingernagel fällt raus, der Zahn geht runter, er zieht sie hinten, wächst aus dem Rücken so eine Borste. So, das ist alles super eklig, so eitrig und flüssig und körperlich.
Vielleicht muss man einmal kurz erzählen, was es in Jim überhaupt geht. Jim von Verena Kessler übrigens.
Ja,
und jetzt darf einer von euch.
Nee, Luca muss. Oder willst du Marlon?
Marlon muss, weil Marlon nicht fertig gelesen hat. Er muss bis dahin, wo er ist, erzählen, um was es geht.
Ich hoffe, ich kann es einigermaßen gut wiedergeben, aber du könnt mich ja korrigieren, wenn ich irgendwas falsch mache.
Im Notfall mache ich danach hier die ChatGPT-Mini-Version.
Ja.
Ach, nee, aber du erzähl erst mal.
Es geht um eine Frau, die in einem Fitnessstudio beginnt zu arbeiten und um es mal relativ kurz zusammenzufassen, vorgibt, schwanger zu sein.
Mhm.
Und dann im Laufe des Buches diese Geschichte immer weiterspinnen muss. Und das Ganze geht einfach immer weiter nach oben. Wie gesagt, ich habe es noch nicht fertig gelesen und ich will auch gar nicht zu viel spoilern. kann ich aber auch gar nicht. Und es geht sehr viel um, ja, also ich meine, jeder von uns kennt Fitnessstudios. Mhm. Es geht sehr viel um Körperbilder und natürlich auch darum, wie auf weibliche Körper geschaut wird, mhm, vor allem. Und ja, das Ganze innerhalb dieses Fitnessstudios ist wirklich sehr unangenehm teilweise zu lesen, finde ich. Aber ich finde auch, weil du gerade gesagt hast, Horrorroman und mit diesen Fingernägeln und so weiter, das mit diesen Fingernägeln und es wächst irgendwas, ist ja alles sehr weit entfernt von der Realität. Aber da in diesem Buch ist man eigentlich in der Realität.
Ja, da wachsen.
Aber das, genau das macht's.
Ja, ich finde das, so mir hat das richtig gut gefallen. Also es ist so, es gab, glaube ich, also war die Kritik, war, glaube ich, so, also wenn man den Kritikspiegel sich anguckt, ist er so mittelmäßig, fanden die Leute das.
Ja.
Ich finde es aber gemein. Das ist einfach ein richtig gutes Buch und es ist auch einfach mal, ich finde es auch so toll. Ich weiß nicht, Luca, du als Vielleserin, wenn du dir den deutschen Literatur- und Buchmarkt anguckst, hast du so Themenblasen. Du bist, man liest immer eigentlich dieselbe, du hast dann so Trends und die liest du dann erstmal wieder. Ein Sommer lang gibt's dieses Thema, ein Sommer lang gibt's dieses Thema.
Ja.
Und dieses Buch spricht so raus aus allen Trends. Und ich habe das so gelesen und es war so erholsam, einfach das zu wissen, da hat ein Verlag gesagt, okay, diese Person soll dieses Buch schreiben mit diesem Thema, da reden wir ihr nicht rein, das soll sie machen. Und das hat mir wirklich gut gefallen, diesen, weißt du, was bei der Fliege, bei Kronberg eben die Fingernägel Borsten sind, sind da eben Muskeln.
Ja.
So dieses, da wächst die Schulter, da wächst der Oberarm, da wird im Spiegel der Bauch eingezogen, da wird irgendwie so, da verändert sich der Kiefer. Mhm. So, und das, du bist dabei und du findest es so,
Ja, und dann auch also immer mit diesem Harzer Käse. Das
genau, der Harzer Käse.
Aber das finde ich auch total krass an diesem Buch, dass diese Szene, wie gesagt, diese Situationen in den Fitnessstudios, ich habe es alles vor mir gesehen.
Ja, total.
Also auch dieser Studio-Inhaber und
dieses
Gepose vor den Spiegeln und so. Also Fitnessstudios sind schon sehr interessante Orte, auch wenn man gerade nochmal über diesen Zugang mit dieses Buches darüber nachdenkt.
Ich glaube, ich hätte mir das Buch tatsächlich nie gekauft, einfach so. Also ich habe das Buch bekommen, weil ich eine Rezension dazu schreiben sollte, weil mich das Thema einfach gar nicht so doll angesprochen hätte im ersten Moment. Und dann muss ich auch sagen, thematisch ist irgendwie so, Fitnessstudios sind nicht so doll mein Thema, aber dieses Buch.
Es geht ja, es ist nicht.
Genau, das ist genau das, was wir vorhin hatten. Es geht gar nicht um den Inhalt, es geht um die Sprache. Und für mich war das Buch, es hat sich angefühlt wie ein Rausch. Ich habe dieses Buch so durchgelesen und ich war so angeekelt, aber ich habe mich auch in diesem Rauschzustand befunden, dieses Buch weiterlesen zu wollen, weil auch einfach alle Charaktere, also wie hat Verena Kessler so geniale Charaktere erfinden können.
Die sind toll.
Also jeder Einzelcharakter ist einfach so crazy.
Ja. Ich hab mich auch gefragt tatsächlich, ob sie in der Vorbereitung für dieses Buch einfach sehr viel Zeit in Fitnessstudios verbracht hat.
Stimmt.
Wir können Verena Kessler einfach, ich glaube, wahrscheinlich mal fragen.
Ich fände es mega cool.
Ich habe das Gefühl, wir müssen, alles muss raus, muss einfach nur noch Literatur und Kultur sein. Stellt euch mal vor, ich könnte eine Kultursendung moderieren.
Ja.
Verhaltenes Lachen.
Das tun wir ja eigentlich.
Ja, und es ist so, es macht mir so einen Spaß. Es macht mir so einen Spaß, mit euch darüber zu reden. Ich finde das so toll.
Ja.
So, also wirklich, ich habe richtig große Freude über irgendwie so darüber zu reden. Und ich wollte jetzt gerade auch erzählen, zum Beispiel Lena Brasch, die Theaterregisseurin, die hat mich ja ans Theater rangeführt. Wir hatten ja sozusagen in Vorbereitung auf TTT, als ich wusste, ich werde diese Sendung moderieren, hatte ich ja Lena, ich muss jetzt, Theater muss, es ist so eine, wie sagt man, Schwarzstelle, Dunkelstelle?
Ein weißer Fleck.
Blinder Fleck.
Auf deiner...
Ja, irgendwie so... Fleck.
Gut, wir haben jetzt alle was
alle Varianten gesagt.
Irgendwas wird stimmen.
Also sozusagen, ich gehe nicht ins Theater und ich muss natürlich auch Theater können und sozusagen ein bisschen so einen Überblick dafür bekommen, wenn ich eben TTT moderiere, dann irgendwie in einem halben Jahr oder Vierteljahr war es dann zu dem Zeitpunkt, bring mir mal Theater bei. Und dann sind wir ins Theater gegangen, hab mir ihre Stücke angeguckt, andere Stücke, bin mit meiner besten Freundin Jette in die Philharmonie gegangen und hab dann so gemerkt, so, das macht eigentlich total Spaß, darüber zu reden, was man da sieht und das zu lernen. Also auch jetzt als 44-Jähriger Theater zu lernen, fand ich total toll. Der eben bis zu seinem 20. Lebensjahr aufgrund seiner Theateroma jedes scheiß Theaterstück sich angucken musste. So, aber was ich sagen wollte ist, Jim wäre ein mega geiles Theaterstück.
Ja.
Hätte ich so Bock drauf, das
auch
zu gucken.
So, ja, voll. Und das ist auch so, das kann man so richtig absurd so.
Ja.
Doch, ich sehe es auch.
Da kann ich mir auch richtig, ich habe so, als ich das Buch gelesen habe, habe ich mir die Inszenierung von Lena zu dem Stück vorgestellt.
Ja, weil das auch voll passt, weil das sind dann so Stücke, wo man so rausgeht und sich denkt, was war das? Aber irgendwas hat es mit einem gemacht.
Ja.
Ja.
Das passt eigentlich auch in diese Lieblingsbuchfolge, weil ich würde sagen, Jim ist 2000 bislang 2025 mein Lieblingsbuch.
Oha, krass.
Ja. Ich gucke gerade in meine Liste.
Boah, was in diesem Jahr?
Ich habe Christian Kracht eher gelesen. Nee, hat mir gefallen, aber ist kein Lieblingsbuch. Nebel und Feuer mochte ich von Katja Riemann, aber ist nicht mein Lieblingsbuch. Statt der Hunde, Leon de Winter. Ich bin riesiger Leon de Winter-Fan. Ja. Ist nicht mein Lieblingsbuch. Daran hat es mich erinnert an Image von Svea Mauswolf.
Ah ja, das ich habe es nicht gelesen, will ich aber unbedingt noch lesen.
Das ist sozusagen, das ist so, würde ich jetzt sagen, ich fand das okay. Aber das war, Jim ist Image mit mehr dran. Also Image ist einfach sehr, sehr eklig die ganze Zeit und dreht sich dann irgendwann im Kreis. Irgendwann hast du dich so, das ist so ein bisschen wie ein Splatterfilm gucken. Irgendwann hast du dich an diesen Ekel gewöhnt und das kommt aber nicht mehr. Und bei Jim kommt aber immer noch eine Schippe drauf. Immer noch eine, ja stimmt, diesen Aspekt des irgendwie gesellschaftlichen Lebens, der muss miterzählt werden. Diese Selbstwahrnehmung des weiblichen Körpers im Kontext des 21. Jahrhunderts und des Fitnesswahns. Ah ja, den musst du auch noch miterzählen. Und den hat die Autorin immer miterzählt. Und mich hat Image unterhalten, ich habe das gerne gelesen, aber es hat mir nichts gebracht. Das war dann am Ende einfach nur so eben Splatterfilm. So, und eben Jim ist David Cronenberg und Image ist dann, um dann in diesem Horror-Sujet zu bleiben, ist dann eher so ein wie heißen sie, Tromeo. Also Tromeo, Troma ist so ein Film, so ein aus den 80ern, richtig schlimm.
Sagt mir alles gar
nicht. Könnt ihr nicht kennen. Das sind Splatterfilme aus den 80ern und 90ern, also eher 80er, so zum Beispiel Tromeo Must Die oder der großartige Film. Also die sind so nur des Splatter-Effekts wegen unterhaltsam. Und so ist Image.
Ja.
So, das ist wegen des Ekel-Effekts unterhaltsam. Aber das war alles zu einfach zu verstehen, worum es der Autorin in diesem Fall ging. So, was keine Abwertung des Buches ist, sondern was einfach für mein persönlicher Geschmack an Büchern ist. Ich fand's toll. Schockeffekt. Dran gewöhnt. Jim. Werde ich lange dran denken. Werde ich vielen empfehlen. Werde ich davon erzählen.
Voll.
Wirst du ab jetzt mit einem anderen Blick in Fitnessstudios gehen?
Da ich ja nie in Fitnessstudios gehe, aber überlege, ob ich ins Fitnessstudio gehen soll, aber ich habe mich da schon immer unwohl gefühlt.
Ja, verstehe ich.
Schon immer, weil ich kann das ja nicht. Ich gehe da rein und bin halt so eine Wurst. So, ich bin halt irgendwie so mit meinem weichen Journalistenbauch und meinen komischen, ich habe riesen Schultern vom Schwimmen.
Auch du kannst das schaffen, Thilo.
Ja. Ich muss nur die Ernährung umstellen.
Du musst nur hart genug an dich glauben und an die arbeiten vor allem.
Macher.
Ja, du hast recht.
Jetzt bin ich einfach überzeugt.
Du hast recht, ich muss einfach ein bisschen mehr Harzer Rolle essen und Quark.
Ja. Und der so, die, wie heißt das, so was Spritzen?
Vielleicht noch einen Coach zur Seite stellen.
Ja, Steroide.
Ja.
Das auch.
Das ist ganz leicht dann.
Ihr habt recht.
Sollen wir noch schon darüber reden, was wir gerade lesen und was du jetzt lesen willst?
Das machen wir als Patreon extra für die, die dafür bezahlen. Liebe Leute, die bis hierhin zugehört haben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Danke, dass ihr uns zuhört.
Ja, ihr seid toll.
Und
also ihr beide seid toll. Die Hörerinnen und Hörer sind natürlich auch toll.
Sind alle toll.
Ihr seid auch toll. Und ja, mich würde es wirklich, wirklich, wirklich brennend interessieren, ob ihr euch Bücher nachkauft.
Das würde mich auch interessieren. Ja.
Okay.
Ja.
Dann.
Ich hoffe ja ein bisschen, dass Karin Duwe das irgendjemand zuspielt, die das dann hört und dann sagt, das ist aber nett, dass der mich so nett findet. Dem gebe ich mal ein Interview. Da komme ich mal in den Podcast.
Ja, Edward Snowden hoffentlich auch.
Das kriegen wir hin. Gar kein Problem.
Okay. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.